Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de. 385 Tage. So viel Zeit liegt zwischen den 24-Stunden-Rennen 2024 und 2025. Wer nachrechnet, würde sagen, vom 2. Juni 2024 bis zum 21. Juni 2025 sind es aber ein Jahr und 19 Tage. Stimmt, aber da letztes Jahr sonntags nicht wirklich gefahren wurde, zählt der eine Tag nicht. Anders gesagt, it's Race Week, das 24-Stunden-Rennen steht an und damit natürlich wieder die großartigste Woche des ganzen Jahres. Viele der bekannten Campingareale rund um die Strecke sind schon rappelvoll. Im Internet wird seit Tagen wieder viel über die Rentnerwiese diskutiert und auch ansonsten wird es einfach einen Riesenansturm geben und das finden wir alle natürlich ganz großartig. Auf die Termindiskussion möchte ich jetzt nicht nochmal großartig eingehen, also das mit den drei 24-Stunden-Rennen hintereinander. Das haben wir ja schon besprochen und es ändert auch nichts an der Tatsache. Für mich hat es den Vorteil, dass wir am Montag Nationalfeiertag in Luxemburg haben und deswegen, naja, da kann ich mir den Wecker mal eine Stunde oder zwei später stellen. Ansonsten zu vermelden, 24 Stunden Le Mans ist schon vorbei, nächste Woche warten bei den 24 Stunden Spa laut aktueller Liste ganze 76 Fahrzeuge drauf, dass es in den Ardennen richtig losgeht. Aber bis dahin stehen erst eben noch die 24 Stunden auf der schwierigsten, aber auch schönsten Rennstrecke der Welt an. Zum Rennen. Es ist die 53. Ausgabe, 74-75 nicht stattgefunden und 83 auch nicht wegen Bau der Grand Prix-Strecke, ist mein 19. 24-Stunden-Rennen und das 8. als Moderator. Die Streckenvariante und Länge 25,378 Kilometer, Kombination aus Nordschleife und Grand Prix-Strecke. Ohne die AMG-Arena, wir brauchen Fahrerlagerplatz für die 24-Stunden-Classics, dafür aber dann mit Yokohama S und Motorrad-Variante der Vidol-Schikane, zumal ich jetzt mal schauen muss, ich glaube, das heißt mittlerweile Ravenol S. Ja. Vorab ein paar Besonderheiten. Das längste Rennen, das hatten wir 2023, also was die Renndistanz angeht und naja, das kürzeste Rennen, das hatten wir letztes Jahr, wir erinnern uns alle. Schauen wir mal kurz auf die Gewinner der letzten Jahre. 2024 Phoenix auf Audi, 2023 Fricadelli auf Ferrari, 2022 Phoenix, 21 der Grello und 20 war es Rowe. Wenn wir noch ein bisschen zurückblicken, 2019 wieder Phoenix, 2018 der Grello, 2017 Land, ihr erinnert euch, der Reifenkrimi. 2016, der ich glaube 3- oder 4-fach-Sieg von AMG, da war einiges los und 2015 war es WRT. Bisschen Statistik, in den letzten 5 Jahren wurden von insgesamt vorgesehenen 120 Rennstunden, wenn ich richtig gerechnet habe, lediglich 80 Stunden gefahren. Ein Drittel der Gesamtrenndauer der letzten 5 Jahre ist also ausgefallen. Das wird dieses Jahr besser, das können wir jetzt schon mal einfach so festlegen, denn am Ende dieser Episode kommen wir zum Wetter und da werden wir sehen, das wird großartig. Schauen wir mal auf die Statistik in diesem Jahr, also was bisher in der Saison 2025 passiert ist. Siegerlauf 1, Falken Porsche mit der Startnummer 3, Platz 2 der zweite Falken Porsche, also Startnummer 4, Platz 3 der Grello. Lauf 2, Sieger der Falken Porsche, Platz 2 Walkenhorst und Platz 3 der Rowe BMW. Lauf 3, Sieger war der Grello, zweiter Platz Getspeed AMG und dritter Platz der Falken Porsche mit der Nummer 3. 24 Stunden Qualifiers Samstag, Sieger Scherer Phoenix Porsche, zweiter Platz Grello, dritter Platz Getspeed AMG und 24 Stunden Qualifiers Sonntag, Sieger der Scherer Phoenix Porsche, zweiter Platz der 33er Falken, also der Falken mit der Startnummer 3, nur halt eben die 24-Stunden-Nummerierungsversion und dritter Platz der Grello. Also 5 Rennen, 5-mal gewinnt Porsche und von 15 Podestplätzen bei diesen ersten 5 Läufen gingen 11 an einen Porsche. Ich würde mal sagen, das ist ein deutliches Signal. Allerdings muss man dazu sagen, bei den ganzen Läufen, also es waren ja 5 4-Stunden-Rennen bisher in dieser Saison und die zählen ja auch alle zur NLS, da sind ja die 2 der 24-Stunden-Qualifiers mittlerweile auch mit drin. Es waren ja nicht immer alle Autos da, aus verschiedenen Gründen. DTM, dies, das. Deswegen, naja, trotzdem deutliches Signal, auch wenn nicht unbedingt ganz zu 100% repräsentativ. So, Blick auf die Starterliste. Eine vollständige Einschätzung, wer der 27 oder welches der 27 SP9-Fahrzeuge welche Chancen beim Rennen hat, kann ich jetzt allerdings nicht geben. Ich kann natürlich mal raten, wer gewinnen könnte, dürfte gerade klar geworden sein. Und bei dem, was ich gerade gesagt habe, naja, klar, meiner Meinung nach macht's Porsche, aber mein Gott. Ich kann allerdings die Stärke der einzelnen Fahrer und die Siegchancen bei den ganzen Besetzungskombinationen nicht zu 100% einschätzen, unter anderem auch deshalb, weil bei einigen von den 5 Läufen zum einen die Fahrerkombinationen noch anders waren und zum anderen, weil wie gesagt nicht alle Fahrzeuge mitgefahren sind und ich würde mich dann nur in Spekulationen verlieren. Das ist einfach nicht mein konkretes Fachgebiet. Deswegen beschränke ich mich hier jetzt auf den Blick auf die Starterliste und gebe am Ende mal einen Tipp dazu ab, wo bezüglich Gesamtsieg die Reise hingehen könnte. Zweiter Hinweis. Das ist jetzt die Starterlistenversion von Anfang Juni. Natürlich gibt es immer wieder Änderungen der Fahrerpaarungen und so weiter und es gibt auch Fahrzeuge, auf denen 2 Fahrer genannt sind. Das ist für ein 24-Stunden-Rennen natürlich zu wenig, also wundert euch bitte nicht, wenn es noch Änderungen geben wird. Kurz noch was zu den Starterzahlen. Wenn wir uns an 2021 erinnern, das waren ja wirklich wenig aus damals gegebenen Bedingungen. 2022 waren es 138, 23 waren es 135 und 24 waren es 130. Die Zahlen gingen also erstmal von 22 bis 24 bisschen abwärts. Dieses Jahr sind wir bei 141. Das sind dann sogar noch ein bisschen mehr als in den letzten 3 Jahren und natürlich deutlich mehr als 2020 und 2021, also steigende Tendenz, prima. Fangen wir an mit der SP9, also mit den GT3. Mit der Startnummer 1, der Sieger des vergangenen Jahres, also zumindest das Fahrzeug, aber nicht die Besatzung. Dieses Jahr, also komplett Besatzung, dieses Jahr sind Christopher Hase, Luca Ludwig und Markus Winkelhock auf dem Auto. Nummer 7, der Konrad Lambo mit Dani Sufi und Maximilian Paul, 2 Fahrer genannt, schau mal, wer noch dazukommt. Startnummer 8, der Utah R8, unter anderem mit Frank Stippler. Nummer 11, der erste AMG, der von Schnitzel Alm und da sitzt unter anderem Kenneth Heyer drauf. Nummer 14, ein weiterer AMG, diesmal von GetSpeed und der ist wirklich stark besetzt mit Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller und Lukas Stolz. Dann kommt nochmal ein Scherer Phoenix, diesmal mit der Startnummer 16 und vor allem einem anderen Hersteller, als das zumindest letztes Jahr beim 24-Stunden-Rennen noch der Fall war, nämlich einem 992-911 GT3R. Und am Steuer sitzen Patrick Niederhauser, Laurenz Fantor und Ricardo Feller. Und das Fahrzeug hatte ich ja gerade schon erwähnt, der Sieger des Samstagslaufs und auch des Sonntagslaufs bei den 24-Stunden-Qualifiers. Den 3 gebe ich auf dem Auto sehr gute Chancen auf einen möglichen Rennsieg. Das ist wirklich ein stabiles Fahrzeug und vor allem sind 3 sehr schnelle und erfahrene Piloten da unterwegs. Und ich meine, klar, Scherer Phoenix ist auch eine sehr erfahrene Mannschaft. Dann mit der Nummer 17 ein weiterer GetSpeed AMG, unter anderem mit Adam Christodoulou und Michael Grenier. Christodoulou kennen wir ja alle als den Regenexperten. Aber das wird ihm an diesem Wochenende, wie wir später noch sehen werden, voraussichtlich wenig bringen. Es geht weiter, ein weiterer Lambo, dieses Mal von Red Bull Abt, ist die Nummer 27 mit Jordan Pepper und Mirko Bortolotti plus X. Der nächste Lambo, ebenfalls von Abt, mit Marco Mappelli, Christian Engelhardt und Luca Engstler und der Startnummer 28. Kommen wir zum ersten von drei Walkenhorst-Ästen. Auf der Nummer 30 sitzen Henry Walkenhorst und Jörg Breuer. Bevor es mit den Ästen weitergeht, gerade noch was die Startnummernliste angeht, der Falken Porsche mit der 33 und Julien Antlauer, Nico Menzel, Sven Müller und Alessio Piccariello am Steuer. Weiter geht's dann wieder mit den Ästen. Nummer 34 auch von Walkenhorst mit Christian Krognes und David Pittard. Und dann die Nummer 35 mit Nico Handke und Andreas Burchardt. Die Nummer 37, ein weiterer Ästen, allerdings von Pro Sport Racing mit Steven Palette, Marek Böckmann und Nico Bastian am Steuer. Danach kommen wir zum zweiten Falken Porsche mit der Nummer 44. Darauf sitzen Dorian Boculacci, Tim Heinemann, Dennis Marschall und Moritz Schuring. Dann steht auch ein Ferrari auf der Liste. Nummer 45, der Realize 296 GT3 mit David Perel, Felipe Fernandez-Laser, Axel Jeffries und Thomas Neubauer. Der nächste Starter ist mit der Nummer 48 ein Black Falcon Porsche mit Dan Arrow, Ben Bühnagel, Mustafa Kaya und Gabriele Piana. Nummer 50 sehe ich hier Equipe Vitesse R8 unter anderem mit Arno Klaasen. Mit der 54 folgt der Dynamic Porsche unter anderem mit Matteo Cairoli und mit der 55 dann der Hankook Porsche. Mit der Nummer 63 oder mit den Nummern 63, 64 und 65 folgen drei absolute Kracher, optisch, akustisch und was die Fahrerbesetzung angeht, nämlich die drei HRT-Mustang. Soundtechnisch natürlich ein absoluter Genuss, fahrerisch stark besetzt. Auf der 63 sitzen Hubert Haupt, Patrick Assenheimer, Vincent Kolb und Dirk Müller. Auf der 64 Dennis Olsen, Ayun Maini, Frank Stippler und Yusuf Ovega. Und auf der 65 dann Dennis Fetzer, David Schumacher, Salman Ovega und Yusuf Ovega. Nummer 84 ist der East Talent, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, R8 in jedem Fall, das kann ich aussprechen. Und damit kommen wir schon bald zum Ende der SP9. Es folgen mit der 98 der einzige GT3 BMW im Feld. Das ist ja die bekannte Thematik mit den ganzen Terminen, mit den 3-24-Stunden-Rennen in Folge, weswegen es bei so manchem Team zu Kapazitätsproblemen kam, beziehungsweise sind 3-24-Stunden-Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden einfach unfassbar anstrengend. Weiter geht's mit der Nummer 786, ein weiterer Lambo, und zwar der von Renazzo. Am Steuer sitzen Kiki Sagnana, Christoph Breuer, Thomas Mutsch und Dieter Schmidtmann. Und dann kommt der absolute Liebling unter den GT3, der Grillo mit der 911, besetzt mit Kevin Estre, Ayancan Güven und Thomas Breining und für mich auch einer der Favoriten. In der SP Pro starten Andy Gülden, Tim Sandler und Marc Henarizzi auf dem Toyo Cup Porsche. Kommen wir nach dem GT3 zur GT4-Klasse, also zur SP10. 10 Fahrzeuge sind gemeldet, davon 3 BMW M4 GT4, 4 Aston Martin Vantage GT4, ein AMG GT4, ein Porsche 718 Cayman GT4 und die Toyo Supra. Das sind natürlich nicht die einzigen GT4, die verteilen sich ja auch noch auf andere Klassen. SP8T, 7 Fahrzeuge, sind alle GT4 und da sticht, wenn ich mal so drauf schaue, einer raus, das ist Dörr, tritt nicht mit einem GT3 McLaren an, sondern mit einem McLaren Artura Trophy Evo, da bin ich sehr auf das Auto gespannt. SP7, ebenfalls 7 Fahrzeuge, und zwar rund um Porsche, entweder 718 Cayman GT4 RS CS, also GT4 RS Clubsport, oder verschiedene Versionen vom Cup Porsche. Darunter mit der 909 sehe ich gerade der 991er Cup Porsche von Sorg Rennsport. SP4T, sehr dünn, 2 Starter, das sind einmal ein Cayman und das andere Fahrzeug ist der bekannte Subaru WRX mit unter anderem Tim Schrick am Steuer, also zweite Startgruppe direkt beim Start, Vollgas und vorne weg. Interessant wird es in der SP3T. Traditionell mit der Startnummer 13, das Projekt White Angel for Fly and Help, dieses Mal mit dem Beetle RSR. Da war ja die Thematik mit dem Umbau von Frontkratzer auf Allrad. Am Steuer sitzen Bernd Albrecht, Carsten Knechtke, Sebastian Asch und Oliver Bliss. Und auch interessant wie in jedem Jahr der Dacia Logan mit der Startnummer 300. Weitere Fahrzeuge sehe ich hier, Elantra N mit der 303, dann ein M2 von FK Performance, ein Mini John Cooper Works Pro und ein Golf 7 GTI TCR. Die SP3, auch nur zwei Fahrzeuge, das sind zwei Ravenol 318 Ti. Und wer, wann war es? Letzte Woche? Vorletzte Woche? Nee, vorletzte Woche war Rock am Ring. Letzte Woche, wer da den 318 Ti Cup gesehen hat, 318 Ti Cup ist immer mega. Da ist immer was los. SP2T, auch nur zwei Fahrzeuge, beides Gazoo, Yaris und auf beiden Fahrzeugen rein japanische Besetzungen. Das zeigt wieder die internationale Strahlkraft der Veranstaltung. Kommen wir zur Cup 3, also die GT4 Caymans, das sind 12 Wagen. Vier davon sind von Sorg Rennsport, das ist einmal die 949, dann die 959, die 969 und die 979. Und zwischendrin haben wir noch die 977 von Eifelkin Racing, da sitzen Desiree Müller und Tim Lukas Müller drauf. Wird ja immer gern gesagt, die heißen beide Müller, sind allerdings nicht verwandt. Cup 2. 11 Fahrzeuge, darunter mit der 901, der 992, 911er GT3 Cup. Das ist definitiv eine spannende Klasse. Da werden wir beim Zuschauen viel Spaß haben und ich werde natürlich auf die 901 von Sorg Rennsport schauen. M240 E-Klasse, 9 Fahrzeuge, 325 E-Klasse 3 und davon 2 E90 von Eifelkin Racing. Die Fahrzeuge kennen wir ja. Kommen wir zu den ATs. AT3 8 Fahrzeuge, darunter 3 Golf von Max Cruiser Racing und 2 Cayman von 4 Motors. AT2 3 Autos, darunter ein Cup Porsche von 4 Motors mit unter anderem Smudo am Steuer. Mit der Startnummer 718 finden wir in der AT2 auch den in dieser Saison schon angesprochenen Mantai Griesemann Porsche mit diesem, naja, wie soll ich sagen, nennen wir es mal kurzen und einprägsamen Namen Porsche 718 Cayman GT4 RS CSM. Generell ist das Interesse an diesen AT-Klassen dieses Jahr, also wenn man da auf die Liste schaut, überwältigend. Wir haben ja jetzt auch eine AT2 und eine AT3. Insgesamt gibt es da im Reglement theoretisch 3 Klassen, in die jedes Fahrzeug dann individuell einsortiert wird und das je nach Leistung. 2 von diesen 3 werden dann in diesem Jahr dementsprechend genutzt, die habe ich gerade vorgelesen und die tanken alle direkt am Beginn der Boxengasse auf Höhe der Tankstelle im Fahrerlager. Das heißt, wenn er da im Fahrerlager rumtrollt, da ist ja dieser Imbiss, dann ist da die Schranke, der Rennleitungsturm, dies, das. Und da ist ja eine Mauer, wo oben so, naja, Glasscheiben drauf sind. Das heißt, den kann man ganz Tag dazugucken. Und da tanken die und zum restlichen Boxenstopp geht es dann in die normale Boxengasse. Warum ist das so? Ganz einfach. Die brauchen natürlich, ob sie jetzt Biosprit fahren oder E-Fuel, keine Ahnung, ist ja wurscht, brauchen die eine spezielle Tankanlage, weil das ist natürlich in den normalen Tanks in der Boxengasse nicht verfügbar. Und es bringt natürlich gerade bei so einer Veranstaltung wie beim 24-Stunden-Rennen überhaupt nichts, so eine extra Tankanlage. Im Zweifel noch mit extra Tanklaster oder so dann irgendwie in der regulären Boxengasse unterzubringen. Deswegen ist das so aufgeteilt. TCR, 6 Autos. Das sind 2 RS3 TCR Autos, die mir unheimlich gut gefallen, zumal ich, und ich meine, das war ja damals auch eine Diskussion, als das Fahrzeug in die TCR generell weltweit eingeführt wurde. Mein Gott, wie schön wäre das gewesen, diesen 5-Zylinder-Klang da zu haben, den es im RS3, im TTRS, bei Cupra-Fahrzeugen und so weiter gibt. Aber naja, gut, das war ja der Sinn der Sache bei den TCR, dass der Motor dann auch dementsprechend da standardisiert ist. Und deswegen ist das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der 2-Liter-4-Zylinder hört sich jetzt auch nicht schlecht an. Also der hört sich jetzt nicht an wie, keine Ahnung was, wie eine Nähmaschine, aber trotzdem 5-Zylinder wäre toll gewesen. Zurück zum Thema. Nochmal TCR 6 Autos, zwei davon die RS3 TCR, ein Golf 7 GTI, ein Cupra TCR und zweimal Elantra. Die haben die Nummern 830 und 831. Auf der 830 sitzen Manuel Lauck, Marc Basseng und Christa Jöns, also alles bekannte Namen. Und auf der 831 sitzen Mason Philippi, Robert Wickens, Michael Lewis oder Michael Lewis, würde ich sagen, und Bryson Morris. Und Robert Wickens wollte das Ganze ja letztes Jahr schon angehen und auch da die Permit machen. Nach seinem Unfall da in der Hohen Rhein-Schikane wurde das dann erstmal nichts. Dieses Jahr ist er dann nochmal mitgefahren und startet dementsprechend dann auch beim 24-Stunden-Rennen. Kommen wir zu den Produktionswagenklassen. V5, 5 Fahrzeuge, alles Cayman. V6 sind es 4 Porsche, davon 3 Cayman und ein 911er. VT2 Front, 6 Autos und VT2 Heck und Allrad, 10 Autos. Jetzt ist immer wieder die Frage, kriege ich auch, warum wird da die Unterscheidung gemacht zwischen VT2 Front und VT2 Heck und Allrad? Ganz einfach, weil es am Ende darauf ankommt, wie die Reifen abgenutzt werden. Und klar, ob man jetzt Front- oder Hecktriebler hat, macht gerade, wenn es neue, frische Reifen sind, natürlich einen Unterschied, aber dann auf die Distanz gibt es dann doch auch nochmal Unterschiede, die sich dann quasi umdrehen. Das heißt, mit dem einen Reifen hat man am Anfang Vorteil, aber dann brechen die einen, mit dem anderen Reifen ist es umgekehrt. Da ist man jetzt nicht so wahnsinnig schnell, aber hat Konstanz über die Zeit und deswegen hat es Sinn gemacht, das Ganze aufzuteilen. Also VT2 Front, 6 Autos und die VT2 Heck und Allrad 10, darunter die Startnummer 501 und da sitzt der Matthias Beckweimer drauf. Grüße gehen raus und dazu kommen dann noch 2 Autos von Sorg Rennsport. Das macht dann insgesamt 141 Autos und wie schon am Anfang gesagt, können wir mit dem Nennergebnis definitiv zufrieden sein. Ich mache mich jetzt mal trotzdem unbeliebt bei dem einen oder anderen. Es gab natürlich seit Bekanntgabe der Starterliste wieder Gemecker und Gemoser. Und für gewisse Denkweisen habe ich da ehrlich gesagt in jedem Jahr traditionell einfach überhaupt kein Verständnis. Ja, es waren vor vielen Jahren mehr Autos. Ja, ich hätte auch gerne wieder 210 Fahrzeuge am Start. Ja, ich war auch bei den Jahren dabei, wo 245 Fahrzeuge im Fahrerlager standen und es wurden dann Fahrzeuge ausqualifiziert bzw. durch Ausfälle und da ist mal nachgerückt, dies, das. Also rappelvolles Starterfeld. Ja, hätte ich auch gern, klar. Aber wir leben einfach in Zeiten mit ganz anderen Herausforderungen, die gerade sowas wie ein 24-Stunden-Rennen bzw. die Teilnahme daran, was Teams angeht, was Fahrer angeht und so weiter, wirklich nicht einfach machen, was dann eben Sponsoren und Finanzierung und so weiter angeht. Wenn es dann permanent um Kosten und so weiter geht, dann müssen manche, die gerne mitfahren würden oder gerne mit mehr Fahrzeugen in ihrem Team teilnehmen würden, eben leider Abstriche machen. Also einmal ist das Thema die reine Starterzahl, da werden wir erstmal nichts dran ändern können. Zweiter Kritikpunkt ist dann der Aspekt mit dem Breitensport. Und genau dieses Thema Breitensport wird heutzutage eben einfach anders gedacht als noch vor, keine Ahnung, 10, 15 oder 20 Jahren. Und das hat natürlich ganz verschiedene Hintergründe. Schaut euch die Basis an, das ist definitiv immer noch Breitensport, klar, bei den GT3s, mein Gott, das ist jetzt nicht der klassische Breitensport, wie man sich ihn denkt oder vorstellt, aber man muss sich am Ende, und das ist ein Punkt, den muss man auch meiner Meinung nach mal ansprechen, man muss sich auch ganz klar die Frage stellen, ob bei 210, keine Ahnung, V4, V5, V6 Autos genauso viele Leute kämen oder am Fernseher bzw. am Livestream sitzen würden. Natürlich machen A, die ganzen GT3 mit den bekannten Namen, was Teams, was Fahrer angeht, was die Performance angeht. Das sind natürlich die, die hauptsächlich die Zuschauer anziehen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, das ist einfach der Fall. Natürlich die ganzen kleineren Klassen, vor allem die V-Klassen, die AT-Klassen, was ja zum Teil auch V-Autos sind, nur halt eben mit anderem Sprit. Das ist großartig, das gehört dazu und diese Basis muss auch wieder größer werden. Da sind sich auch alle einig. Aber bei 210 V-Autos weiß ich nicht, ob so dieses Media Coverage und ob so diese Strahlkraft genauso wäre, wie wir sie kennen. Es wundert mich halt eben auch, warum die Tribünen und Zuschauerplätze bei den Veranstaltungen, die halt über das ganze Jahr am Ring stattfinden und bei denen die Fahrzeugkategorien mitfahren, die vielleicht vor 15 oder 20 Jahren noch, keine Ahnung, 90% von oder 95% von so einem VLN oder 24-Stunden-Rennstarterfeld ausgemacht haben. Da frage ich mich dann natürlich, warum bei den Veranstaltungen dann die Tribünen und die Zuschauerplätze rund um die Nordschleife nicht so knallvoll sind wie jetzt beim 24-Stunden-Rennen. Da müsste ja bei so einer Veranstaltung wie zum Beispiel der RCN, wo auch viele zum Beispiel Fahrzeuge V oder auch ne, so in die Richtung, also kleinere Fahrzeuge, sage ich mal, mitfahren, müsste ja dann auch landunter sein. Dazu kommt halt auch noch folgendes Argument. Alle wollen live übertragen, wir alle wollen live übertragen. Da nehme ich mich nicht raus mit Kameras rund um die Strecke, jeder Menge Onboards, Heli, dies und das. Und da ist ein ganz klares Argument. Die Party muss auch irgendwo erstmal bezahlt werden und da fangen wir wieder von vorne an. Das heißt, wenn wir mal zurückdenken, die ersten Jahre, wenn ich zum Beispiel irgendwie vor 15 Jahren oder so nicht zu einem VLN-Lauf konnte, dann gab es den Online-Livestream, also nur die Sprecher. Dann gab es diese Standbildkamera, oder nicht Standbild, sondern diese Standkamera, Ende, Start und Ziel, gerade gegen die Fahrtrichtung. Und dann wurde das erstmal aufgebaut, Stück für Stück. Und seit ein paar Jahren haben wir den Rowe-Helikopter dabei. Und ja, das sind halt eben auch einfach Kosten. Klar, das steigt mit der Professionalisierung der Rennstrecke, das muss man, der Rennserie, das muss man sagen. Und das ist halt eben ein Gesamtpaket, wo es am Ende für die Teams und natürlich auch für die Serie oder für den Veranstalter um die Finanzierung geht. Und das geht nur, wenn diese entsprechende mediale Sichtbarkeit da ist. Und das geht wiederum eben nur, wenn das alles bezahlbar ist. Kurz gesagt, nochmal, ich hätte auch gern wieder 210 Fahrzeuge. Und ich glaube, es gibt niemanden, der das nicht möchte. Aber wir müssen uns eben mit den Bedingungen und Gegebenheiten arrangieren. Und wir wissen auch am Ende, dass weltweite Ereignisse, wie zum Beispiel Corona, dass das auch einfach wirtschaftlich Spuren hinterlassen hat. Und dass die Finanzierung vom Motorsport heutzutage auch nicht mehr so einfach ist wie vor 10, 15 Jahren. Deswegen haben wir jetzt mit 141 Startern wieder mehr als in vielen der letzten Jahre. Und das ist ein positives Signal. Kommt dann noch dazu, Initiativen wie die NLS Light Anfang Juli sind da wieder ein Schritt mehr in Richtung der kleinen Teams und auch ein Schritt mehr in Richtung Attraktivität der Rennserie und was dann natürlich auch Auswirkungen hat aufs 24-Stunden-Rennen. Und das ist ein Gesamtpaket, da bin ich am Ende doch dann wieder hoffnungsvoll, dass es da in den nächsten Jahren wieder ein bisschen aufwärts geht. Und selbst wenn es langsam aufwärts geht, solange stetig aufwärts geht, ist das doch prima. So, das dazu. Wer gewinnt die Soundwertung? Ich würde mal sagen, das wird ein enger Zweikampf zwischen den Aston und den ganzen Mustangs. Wer könnte gewinnen? Ganz allgemein wurde eben schon klar. Ich sage es ganz klar, meiner Meinung nach, entweder der Scherer Phoenix 911er, einer der beiden Falken oder der Grello. Vorsicht in der hohen Rheinschikane, dann dürfte das auch klappen. Pickt euch da doch auch einfach mal eine Handvoll Autos aus dieser Starterliste raus. Die verlinke ich natürlich in den Shownotes und verfolgt die während des Rennens im Live-Timing und in der GPS-Auge Racing-App. Die gibt's, wie gehabt, leider nur für iOS, aber wenn ihr ein iPhone habt oder ein iPad, macht euch die drauf. Ihr könnt jedes Fahrzeug, das im Feld ist, live verfolgen mit Position, mit Geschwindigkeit, bekommt irgendwelche gelb Code 60 Zonen und so weiter, bekommt ihr auf der Strecke alles dann eingeblendet. Das ist super. Bevor wir zur Balance of Performance kommen, noch kurz die voraussichtlichen Teilnehmer des Top Qualifyings. Ist dieses Jahr früher, Freitagmittag, Nachmittag. Das wird ja quotenmäßig verteilt, deswegen gibt es da auch Teilnehmer im Top Qualifying, das muss man jetzt einfach so sagen, die unter, ich sag mal, normalen Umständen jetzt nicht unbedingt den Ausblick auf den Gesamtsieg hätten. Fahrzeuge, die bei den bisherigen NLS-Läufen und oder den Qualifiers nicht dabei waren oder zu schlecht abgeschnitten haben, die müssen sich noch ein bisschen anstrengen, um einen Platz im Einzelzeitfahren zu ergattern. Das sind ja noch zwei Qualifyings, die vorher laufen. Die haben dazu allerdings auch nochmal eine besondere Gelegenheit innerhalb von diesen Qualifyings, denn die SP9 und SP Pro Fahrzeuge, die noch nicht für das Einzelzeitfahren qualifiziert sind, die starten beim Qualifying 2 15 Minuten früher und haben damit die Strecke fast für sich. Im Gegensatz dazu starten die, die schon für das Einzelzeitfahren qualifiziert sind, jeweils etwas später in die drei Qualifyings. Die Teilnehmer, erstens Startnummer 911, also der Grello in der Pro, wie auch alle anderen bis einschließlich Platz 5, dann brauche ich das nicht immer dazu zu sagen. Zweitens, zweiter Scherer 911, dritter Scherer R8, vierter 14er GetSpeed AMG, fünfter Realize 296. Sechster Utah Racing R8 in der Pro Am, siebter 33er Falcon in der Pro, achter 44er Falcon in der Pro, neunter Black Falcon Porsche mit der Nummer 48 in der Pro Am, zehnter Trinity Solutions Aston mit der Nummer 30 in der Am, das dürfte dann der Walkenhorst sein, einer der Walkenhorst, elfter Trinity Solutions Aston, also Balkenhorst, mit der Nummer 35 in der Pro Am und der 12. ist der Schnitzelalm AMG Nummer 11, ebenfalls in der Pro Am. Die Plätze 13 bis 17 werden dann noch mit den Plätzen 1 bis 5 des Qualifyings mit dem Namen All aufgefüllt und der Ablauf sieht so aus, die Startreihenfolge für das Einzelzeitfahren wird ausgelost und mit 10 Sekunden Abstand werden die Autos einzeln von Rennleiter Walter Hornung auf die Reise geschickt, fahren erst eine Aufwärmrunde und dann haben alle zwei Runden für eine Bestzeit. Das Ergebnis dieses Qualifyings ist dann der vordere Teil der Startaufstellung. Und dieses Einzelzeitfahren habe ich mir, als das vor ein paar Jahren eingeführt wurde, habe ich mir gedacht, aber finde es mega, finde ich eine großartige Sache. Da bin ich ja immer gern dabei, Dinge auch einfach mal eine Chance geben und da habe ich mir gedacht, super Sache, bringt wieder mehr Aufmerksamkeit auf das Ganze rund um das eigentliche Rennen und natürlich werden dadurch und durch diese Vorqualifizierung dann dementsprechend auch alle Sessions aufgewertet und das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Kommen wir zur Balance of Performance. Da gibt es eine Reihe an Anpassungen. Ladedruckänderungen bekommen der Vantage GT3 und der GT3 Evo sowie der M4 GT3. Der bekommt dazu noch Anpassungen beim Gewicht und zwar 10 Kilo drauf. Der Huracan bekommt 51 mm Restriktor, wobei ich mich frage, weil das ist rot markiert, was die Änderung sein soll, denn genau den Wert hatte der auch schon bei den Qualifiers. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der Mustang GT3 bekommt 2x36 mm Restriktor statt 2x35 mm. Bei dem gibt es zudem noch 1 Grad mehr Heckflügel. Das gibt dann mehr Stabilität auf der Hinterachse. Gewicht und Restriktor beim 992 911 GT3R stehen noch aus. Wichtiger Punkt, das war ja an sich auch zu erwarten, nach den ganzen Erfolgen in den vergangenen Monaten, dass da nochmal genauer hingeschaut wird von der Technikkommission und da wird dann halt eben jetzt in einem späteren Kontext nochmal drauf eingegangen. Weiter unten im Dokument gibt es dann noch die Anpassungen für den GT4 AMG, ansonsten gibt es natürlich für die entsprechende Kommission bis kurz vor Start des Rennens die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen. Da wird normalerweise nichts im letzten Moment irgendwie noch umgebaut, aber so wird dann eben trotzdem effektiv Sandbagging vermieden, was es natürlich nicht gibt. Klar. Also wir warten jetzt mal beim 992-911-GT3R, warten wir mal noch auf eine Aktualisierung. Vielleicht ist da aber auch ein Bulletin raus, was ich verpasst habe. Ich hoffe nicht. Aber normalerweise hätte es dann von der BOP nochmal eine entsprechende Anpassung gegeben. Aber das werden natürlich die ganzen Kommentatoren noch verkünden am Wochenende. Was findet noch am Wochenende statt? Kurzer Blick auf die Starterliste der RCN. Die ist natürlich auch wieder dabei. 148 Teilnehmer. R2A traditionell stärkste Klasse. 18 Starter. 46 Starter in den RCN-Produktionswagen. Die Gruppe F sehe ich gerade 12 Teilnehmer. Die H4 hat 16. 37 in Gruppe H. Gut. RCN Spezial, also RS, 35 Autos. 8 Fahrzeuge in Cup-Klassen. Und die Lights sind 10 Fahrzeuge. Zum Ablauf, los geht's am Donnerstag um 8.15 Uhr. Die ACN fährt 15 Runden, die ACN Light 8 Runden. Bei den 15 Runden sind es 2 Runden auf Sollzeit, 10 auf Bestzeit, 2 auf Maximalzeit, 45 Minuten, die Tankrunden und dann noch eine Auslaufrunde. Und das ist aufgeteilt zur Entzerrung. Die Startgruppe 1A hat irgendwie eine Setz, dann 5-mal Sprint und dann entweder 2 tanken maximal 50 Minuten, nicht 45, und Bestätigung oder umgekehrt, also 5 Sprintrunden und dann die Auslaufrunde. Das heißt, die ganzen Startgruppen, die sind da versetzt, damit nicht alle in den gleichen Runden grob plus minus in die Box kommen. Starterfeld der Classics, die Knallernachricht, absolut 210 Autos, mega. Und jedes einzelne davon ist einfach der Hammer. 178 Youngtimer und 32 sogenannte Anhang-K-Fahrzeuge, was auch immer das bedeuten soll. So ein alte Auto, sehen toll aus, super. Plus, und das ist der Knaller, 20 Fahrzeuge noch auf der Warteliste. Die Classics sind einfach immer eine großartige Veranstaltung. Dazu zu sehen, ist ein Genuss. Und das Ganze mal 210, ich meine, ich kenne es mittlerweile selber, wenn du da irgendwie ohne Servolenkung, ohne das ganze Unterstützungsgedönse unterwegs bist, auf der Nordschleife, einfach mit Fullspeed und voll am Limit. Also Respekt vor jedem einzelnen Fahrern, egal was sie für ein Auto fahren. Und ich verlinke euch mal die Starterliste. Das ist einfach herrlich, da durchzuscrollen. Da könnt ihr euch mal anschauen, was da an Fahrzeugen unterwegs ist. Kommen wir zum Zeitplan. Das Wochenende wird traditionell eröffnet vom Adenauer Racing Day am Mittwoch ab 16 Uhr auf dem Marktplatz in Adenau. Olli Martini freut sich auf euch und auf der Strecke geht es am Donnerstag los mit der RCN von 7:45 bis 12.30 Uhr. Das allerdings tatsächlich nur auf der Nordschleife. Auf der Grand Prix-Strecke finden in der Zeit 3 Punkte statt. Ab 8:50 2 Qualifying der Tourenwagen-Legenden, ab 9:50 freies Training und Qualifying 1 der Cup- und Tourenwagen-Trophy und von 11:50 bis 11:45 folgt dann das erste Rennen der Tourenwagen-Legenden. Zwischen 13 und 15 Uhr findet das erste Qualifying zum Hauptrennen statt. Danach folgt um 4:15 das erste Rennen der Cup- und Tourenwagen-Trophy auf der Grand Prix-Strecke. Und um 4:45 ist das erste Qualifying der 24-Stunden-Classics. Und dann folgt das erste große Highlight. Von 8 Uhr bis 23:30 Uhr ist das Nacht-Qualifying des 24-Stunden-Hauptrennens. Direkt ab 8 fahren erstmal nur die SP9, ab 7:45 folgen dann die anderen Fahrzeuge. Damit ist dann der Einstieg geschafft, es folgt der Freitag, ab 10 ist Qualifying 2 der 24-Stunden-Classics und ab 10:55 das Qualifying 2 der Cup- und Tourenwagen-Trophy auf der Grand Prix-Strecke. Um 10:50 folgt das Top-Qualifying der 24 Stunden und danach rennen 2 der Cup- und Tourenwagen-Trophy auf der Grand Prix-Strecke. Zwischen 4:15 und 6:15 dann das Qualifying 3 des 24-Stunden-Hauptrennens. Danach gibt es verschiedene Punkte parallel. Ab 6:15 Startaufstellung und Rennen 2 der Tourenwagen-Legenden auf der Grand Prix-Strecke. Ab 19:30 die traditionelle Falcon Drift Show in der Müllenbach-Schleife und ebenfalls ab 19:30 Pitwalk und Autogrammstunde in der Boxengasse. Parallel gibt es von 18 bis 20 Uhr ein Rahmenprogramm auf der Nordschleife. Samstag wird es richtig voll, nicht nur zuschauermäßig, sondern auch was den Zeitplan angeht. Von 9 bis 10:30 ist das Rennen der 24 Stunden Classics, dann ab 12:40 Warm-up für das Hauptrennen und ab 10:50 Rennen 3 der Tourenwagen-Legenden auf der Grand Prix-Strecke. Um 10:50 beginnt die Startaufstellung für das Hauptrennen, ab 14:35 dann auch der Gridwalk, um 15:40 geht die Einführungsrunde los und um 16:00 erfolgt dann der rollende Start in 3 Startgruppen zum 24-Stunden-Rennen, bei dem dann hoffentlich bzw. sehr wahrscheinlich auch über 24 Stunden gefahren werden wird. Wenn also alles regulär klappt, und da haben wir dann sonntags ab 16 Uhr den Zieleinlauf, denn im Gegensatz zur NLS wird beim 24-Stunden-Rennen direkt nach Ablauf der Rennzeit alles abgewunken, was über die Ziellinie rollt, aus eigener Kraft, egal ob der Gesamtführende schon durch ist oder nicht. Noch kurz was zur Streckeneinteilung, haben wir ja eben schon gesehen. Die Kombination aus Nordschleife und Grand Prix-Strecke ohne AMG-Arena ist 25,378 Kilometer lang und eingeteilt in 9 Sektoren. Und wenn man sich da die Karte anschaut, das schaut ein bisschen skurril aus. Der Sektor 1 geht von der Start- und Ziellinie bis kurz vor die Kehre in der Müllenbach-Schleife und ist damit knapp so 1,8 Kilometer lang. Sektor 2 geht von dort bis kurz hinter die Vedol-Schikane und ist damit knapp 2 Kilometer lang. Hier sind wir also noch ungefähr im gleichen Bereich. Sektor 3 geht bis zur Kuppe an der Quiddelbacher Höhe und ist etwas über 3 Kilometer lang. Und dann folgt direkt der kürzeste Sektor mit knapp 700 Metern und der geht bis vor Schwedenkreuz. Sektor 5 mit 5300 Metern ungefähr geht von Schwedenkreuz bis zur Mitte zwischen Exmühle und Bergwerk. Sektor 6 von dort aus bis Mitte Kesselschen und ist etwas über 2 Kilometer lang. Sektor 7 geht von dort aus über fast 7,3 Kilometer bis hinter den Galgenkopf. Sektor 8 über die Döttinger Höhe bis zur Antoniusbuche und Sektor 9 von dort bis zum Start und Ziel. Jetzt sehen wir ja, dass die einzelnen Sektoren in ihrer Länge sehr unterschiedlich sind und das hat halt einfach mit den Eigenarten der jeweiligen Stellen und Sektoren zu tun, damit dort dementsprechend dann auch verschiedene Eigenarten bzw. Werte der Fahrzeuge auf verschiedenen Arten von Sektoren gemessen werden können. Klar, hier geht es natürlich auch darum zu sehen, wer mit welchem Abstand wo ist und wie sich die Abstände entwickeln. Vor allem ist es aber auch wichtig, um die Balance of Performance richtig einzustellen. Da geht es nämlich nicht nur um die Rundenzeiten an sich, sondern auch in diesen kleinen Sektoren bei den ganzen Stellschrauben so wahnsinnig um Details, die die Performance auf verschiedenen Abschnitten betreffen, dass man das halt dementsprechend so eingeteilt hat. Kommen wir noch zu den Zuschauertipps. Natürlich morgen, also Mittwoch ab 16 Uhr, Adenauer Racing Day. Dann die Startaufstellung, was das alles angeht, am Samstag Fahrerfeldsegnung von, also ich spreche jetzt nur mal so von diesen besonderen Punkten. Ich meine, der Rest, da gibt es einen Fanguide, dies, das. Ihr kennt euch aus. Startaufstellung, Fahrerfeldsegnung von Klaus Kohns um 15.20 Uhr. Der war ja vor Ewigkeiten bei mir im Interview hier im Podcast. Tipp, schaut euch den Start auf der Bielstein an, aber wie immer mehr und es werden immer mehr, deutlich mehr als 3 Stunden vorher da sein, sonst wird die Tribüne gesperrt oder halt auf der T3 Süd oder die AMG dann dort die ersten 1, 2, 3 Stunden gucken und dann irgendwo an die Strecke. Abends, nachts, meine Empfehlung wie immer, auf der Bielstein unten in der Mitte schaut euch die glühenden Bremsscheiben an und danach auf die T3 für Boxenstops in der Nacht. Ist ja auch überdacht, naja gut, werden wir dies ja nicht brauchen. Das Dach. Tagesbesucher, auf jeden Fall auch an die Nordschleife, ist eine ganz besondere Atmosphäre, gerade abends, einige gehen ja während des Rennens einmal komplett rum, schaut euch da auf jeden Fall mal an, was die Fans so alles aufbauen, dieses gab ja da sogar einen Treppenlift und einen Aufzug und keine Ahnung, was alles in den Aufbauten, also da wird an alles gedacht. Schaut euch allerdings vorher auf allen bekannten Kanälen, ich habe gesehen, es gibt zum 24-Stunden-Rennen jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal, da gibt es alle Infos, denn ich habe es jetzt nochmal im Kopf, also es gibt ein paar Aufhebungen von Sperrungen und ein paar Sperrungen. Aufgehoben ist, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Zermüllen und Müllenbach sind frei. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht mehr, wer von Süden kommt, brauchen wir jetzt nicht mehr das ganze Gedönse hier über, was ist das, Hühnerbach, Reimerrad, Welscherrad zu fahren, sondern wir können wie gewohnt durch Zermüllen fahren, durch Müllenbach fahren und kommen dann an der alten Südschleife vorbei zur Grand Prix-Strecke. Das heißt, da sparen wir Zeit. Andererseits werden aber auch einzelne Strecken, einzelne Abschnitte öffentlichen Straßen nicht unbedingt gesperrt, aber Einbahnstraße gemacht oder vielleicht zum Teil auch ganz, naja, ich glaube 412 wird irgendwann zugemacht. Also da wird schon geschaut, dass es da nicht irgendwie zu viel Chaos kommt und denkt natürlich dran, aber das ist für euch logisch. Parkt nicht einfach irgendwie am Streckenrand, also am Straßenrand von der Landstraße. Ihr werdet im Zweifel einfach abgeschleppt und das kostet Geld. Und ihr müsst euer Auto suchen gehen. Das ist uncool. Ende des Rennens dann auf der T3. Ist immer wieder der Klassiker, wenn die Teams feiern. Und ja, ob ihr jetzt an der Strecke seid und habt irgendwie Internet, Tablet dabei, Handy, keine Ahnung, oder ob ihr zu Hause seid, wird ja auch im Fernsehen übertragen. Es gibt allerdings natürlich auch den Livestream. Am Donnerstag geht es von 13 Uhr bis 23.30 Uhr mit der ein oder anderen Unterbrechung los. Freitag ebenfalls mit Unterbrechungen von 11 bis 21.30 Uhr. Und am Samstag geht es um 8:45 los, durchgehend bis sonntags um 16.45 Uhr. Kommen wir jetzt zu der Frage in jedem Jahr, die ich eben zum Teil schon beantwortet habe, natürlich Wetter. Es wird großartig. Donnerstag Sonne bis 21 Grad. Nee, wartet. Das war jetzt der Stand von heute Nachmittag. Bevor sich da nochmal irgendwas getan hat, schaue ich doch nochmal rein. Nee, hat nichts getan. Also, Donnerstag Sonne bis 21 Grad, Freitag Sonne bis 22 Grad, Samstag Sonne bis, naja, Freitag noch ein paar Wolken, aber die denken wir uns weg. Samstag Sonne bis 25 Grad und Sonntag Sonne bis 28 Grad. Schaut selber nach, ich mache hier keine Witze. 28 Grad. 4 Tage durchgehend Temperaturen über 20 Grad und Sonne. Hatte man das schon mal an allen Tagen durchgehend Sonne und nicht ein Tropfen Regen? Das wäre der Knaller. Wahnsinn. Das wird ein Traum. Trockensonnig, mega Atmosphäre in der Nacht und in der Nacht von Samstag auf Sonntag werden es dann 13 Grad. Das ist natürlich herrlich für die Motoren, gerade für die Turbomotoren. Viel Sauerstoff, viel kühle Luft, also viel Sauerstoff. Das sind dann die schnellsten Runden morgens früh zu erwarten. Außerdem wird es ja eine extrem kurze Nacht. Der Samstag ist ja der kalendarische Sommeranfang und damit der längste Tag. Das ist ein Riesenaspekt für die Sicherheit. Je mehr Licht, desto besser. Und jetzt stellt euch mal vor, Sommerwetter, gute Sicht, 24 Stunden Rennaction am Stück. Das ist doch einfach mal ein Traum, der uns da am Wochenende erwartet. Stellt euch mal vor, ein komplettes 24-Stunden-Wochenende ohne auch nur einen Tropfen Regen. Ideale Bedingungen, vor allem für die Fans und für die Marshals. Und was freue ich mich auf Onboard-Aufnahmen aus der Nacht. Das wird herrlich. Was habe ich jetzt in den Shownotes verlinkt? Starterliste 24 Stunden, Starterliste 24 Stunden Classics und Starterliste RCN. Zeitplan zum Rennen, Sektoreneinteilung der Strecke und die BOP für die SP-Fahrzeuge. Und dazu noch die Live-Seite. Da gibt es nämlich nicht nur den Livestream an sich, sondern auch Radio Nürburgring im Livestream für geringe Bandbreiten, also Bambusleitungen. Und ja, was soll ich sagen, meine Damen und Herren, auf uns wartet das großartigste Wochenende des ganzen Jahres, lange Wochenende des ganzen Jahres und dann sehen wir uns beim 24-Stunden-Rennen 2025 auf dem Nürburgring.